Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sind wir uns eigentlich darüber im Klaren, welche schrecklichen Massenvernichtungswaffen in Kürze eingesetzt werden auf dieser Erde? Wie viele Menschen umkommen werden in dem, was man den Dritten Weltkrieg nennen könnte? Schreckliche, unglaubliche Entwicklungen werden eintreten. Christus hat gewarnt, dass wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, kein Mensch am Leben bleiben würde, gerettet werden würde. Aber im Urtext heißt es sogar, kein Fleisch. Es bezieht sich nicht nur auf menschliches Überleben, es bezieht sich sogar auch auf die Tierwelt. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, wie gewaltig und in der Geschichte einzigartig diese kommenden Entwicklungen sein werden. Und wir sollten unser Leben dementsprechend bereits jetzt, bevor es zu spät ist, ändern. Nun, wir hatten in den letzten Predigten bereits über die große Trübsal gesprochen. Zunächst einmal die vier apokalyptischen Reiter, dann die große Trübsal, die beginnen wird, so ungefähr 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Wir hatten gesehen, dass die große Trübsal ein Martyrium wahrer Christen beinhalten wird, aber auch ein Angriff europäischer Mächte auf Amerika, auf Großbritannien, andere englischsprachigen Länder, wie zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter. Und dass dieses Mal die europäischen Mächte siegreich aus diesem Beginn des Dritten Weltkrieges hervorkommen werden. Es wird dies ein nuklearer Weltkrieg werden. Und wir hatten aber auch gesehen, dass im Laufe der Entwicklung dann ein weiterer Krieg, eine weitere Phase dieses Krieges stattfinden wird zwischen Europa und fernöstlichen Mächten, den sogenannten Königen des Ostens. Und viele, viele Menschen werden dabei umkommen. Schauen Sie, die große Trübsal wird beginnen, aber weitergehen bis hin zur Wiederkunft Christi. Und diese zweite Phase, sagen wir einmal, wird geschehen zu einem Zeitpunkt, der der Tag des Herrn genannt wird, der Tag des Zornes Gottes. Es kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, wenn man die Offenbarung liest, das Buch der Offenbarung, weil es da von 7 Siegeln die Rede ist. Aber schauen Sie, das 7. Siegel besteht wiederum aus 7 Posaunen. Und die letzte Posaune wird wieder beschrieben als die letzten 7 Plagen, die Zornschalen Gottes, auf die wir heute eingehen werden. Aber zunächst einmal möchte ich Ihnen deutlich machen, dass die Idee natürlich, dass es einen solchen langen Krieg geben wird, von vielleicht 3,5 Jahren, vielleicht etwas kürzer, ja gar nicht einzigartig ist, ja gar nicht irgendwo besonders ist. Okay, wenn die große Trübsal beginnt, dann wird es gleich zu einem Krieg kommen zwischen Europa und Amerika. Und dann wird Amerika und auch England zunächst einmal ausgeschaltet sein, weil die verlieren werden in diesem Krieg im Hinblick auf weitere Geschehnisse. Und so ungefähr so 2,5 Jahre später wird dann dieser Krieg mit den Königen des Ostens stattfinden. Aber wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass das eine ungewöhnliche lange Zeitdauer wäre. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Fakten aus dem Zweiten Weltkrieg mitteilen. Der Zweite Weltkrieg, der begann in Europa mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. In Ostasien befand sich zu dieser Zeit das verbündete Japan seit 1938 in einem Grenzkrieg mit der Sowjetunion und seit 1937 mit China im Pazifikkrieg. Nachdem Großbritannien und Frankreich lange Zeit eine Politik des Abwartens betrieben hatten, änderte sich diese Haltung nach dem Überfall auf Polen. Am 3. September 1939 erklärte Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg und wenige Stunden später auch Frankreich. Die USA, Italien und Spanien erklärten sich zunächst neutral. Am 11. Dezember 1941 erklärte Hitler den USA den Krieg. Also mittlerweile waren über 2 Jahre vergangen. Am 8. Mai 1945, also weitere 4 Jahre später ungefähr, 3,5, endete eine Ära. Der Zweite Weltkrieg war offiziell zu Ende. Deutschland hatte kapituliert. Also es war schon ein lange andauernder Krieg. Der nächste Weltkrieg wird gar nicht so lange dauern. Nun, Christus wird kommen, auch um ihn zu verkürzen. Aber es zeigt auch, dass dann Massenvernichtungswaffen angewendet werden, die man damals im Zweiten Weltkrieg ja noch gar nicht hatte, sodass das gegenseitige Morden schneller vonstatten gehen kann. Ich möchte kurz ein paar Stellen mit Ihnen jetzt lesen, die noch einmal zurückgehen auf diesen Krieg zwischen Europa und den USA und dann aber auch auf etwas weiteres hinweisen. In Jesaja Kapitel 42, da lesen wir angefangen in Vers 24. Und ich lese auch wiederum hier von der neuen revidierten Lutherbibel 2017. Jesaja 42 und angefangen in Vers 24. Wer hat Jakob? Jakob oder Israel, das Haus Israel, wie Sie ja wissen sollten, lehren wir klar und deutlich anhand der Bibel, anhand der archäologischen Aufzeichnungen, anhand der Geschichte, dass sich heute die Nachfahren des alten Hauses Israel in Amerika, in Großbritannien, in anderen englischsprachigen Ländern aufhalten. Und so heißt es hier, eine Prophezeiung für die Endzeit. Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln, und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Und darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und die Gewalt des Krieges, dass er sie ringsum versenkte, aber sie merkten es nicht, und sie in Brand steckte, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Schauen Sie, Gott lässt das zunächst einmal zu, indem dass er Satan gewähren lässt, aber dann wird er selbst eingreifen. Und er wird seinen grimmigen Zorn ausschütten über die, die noch am Leben dann sind, die Nachfahren, diejenigen, die diesen ersten Aspekt des Dritten Weltkrieges in Amerika, in England überlebt haben. Schauen wir uns auch Jeremia Kapitel 2 an. Jeremia Kapitel 2, aber achten wir auf die Ausdrucksweise. Das sind Prophezeiungen für die Endzeit. Das sind gewaltige Massenvernichtungen, die hier stattfinden. Städte, ganze Städte werden ausradiert, werden in Brand gesteckt, werden verwüstet, werden gar nicht mehr existieren. Jeremia Kapitel 2 und Vers 15. Löwen brüllten über ihm. Es geht um Israel, das Haus Israel, in Vers 14. Löwen brüllten über ihm, brüllten laut und verwüsteten sein Land. Seine Städte sind verbrannt, sodass niemand darin wohnt. Auch weiter in Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Verkündet in Juda, nun das bezieht sich jetzt auf den Staat Israel, auf die Juden heute. Verkündet in Juda und schreit laut in Jerusalem und sprecht. Blast die Posaune im Lande, ruft mit voller Stimme und sprecht. Sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen. Richtet in Zion ein Zeichen auf, flieht und säumet nicht. Denn ich bringe von Norden Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht, und der Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, sodass niemand darin wohnt. Darum ziehe den Sack an, klagt und heulet, denn, wiederum, der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht von uns wenden. Die große Trübsal beinhaltet ja auch eine Verfolgung und einen Kampf, einen Krieg gegen den Staat Israel. In Jeremia Kapitel 4 fahren wir fort in Vers 20. Jeremia Kapitel 4 und in Vers 20. Da heißt es, Niederlage auf Niederlage wird gemeldet, denn das ganze Land wird verheert. Plötzlich sind meine Hütten und meine Zelte zerstört. Vers 23. Ich sah das Land und siehe, es war wüst und leer. Sah zum Himmel auf, und er war finster. Ich sah die Berge an, und siehe, sie bebten, und alle Hügel wankten. Vers 25. Ich sah und siehe, da war kein Mensch. Und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah und siehe, das Fruchtland war eine Wüste, und alle seine Städte waren zerstört. Vor dem Herrn und vor seinem grimmigen Zorn, immer und immer wieder lesen wir über den Zorn Gottes. Das ist in der Tat die Zeit, so ungefähr ein Jahr, vor der Wiederkunft Christi, wenn der Zorn Gottes ausgeschüttet wird, die letzten sieben Plagen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Vers 27, denn so spricht der Herr, das ganze Land soll wüst werden. Aber ich will mit ihm doch nicht ganz ein Ende machen, es würde Überlebende geben. Vers 28, darum wird das Land betrübt und der Himmel droben traurig sein, denn ich hab's geredet, ich hab's beschlossen. Es soll mich nicht gereuen, ich will auch nicht davon ablassen. Vers 29, alle Städte fliehen vor dem Geschrei der Reiter und Schützen. Sie sind in die dichten Wälder gelaufen und in die Felsen gestiegen. Alle Städte stehen verlassen, sodass niemand darin wohnt. Jeremia Kapitel 5, Vers 18. Doch will ich, spricht der Herr, auch zu jener Zeit, der Ausdruck zu jener Zeit, bezieht sich in den meisten Fällen auf die Endzeit. Ich will auch zu jener Zeit mit euch nicht ganz ein Ende machen. Und wenn sie sagen, warum tut uns der Herr, unser Gott, dies alles? So sollst du ihnen antworten, wie ihr mich verlasst und fremden Göttern dient in eurem eigenen Lande. So sollt ihr auch Fremden dienen in einem Lande, das nicht euer ist. Es wird hier natürlich von einer Verschleppung gesprochen. Und es geht nicht nur um, in diesem Falle hier, den Staat Israel. Denn was heißt es? In Vers 20 verkündigt im Hause Jakob, dem Haus Israel, und ruft aus in Juda und sprecht. Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, und so weiter und so fort. Das ist eine endzeitliche Warnung an sowohl die Nachfahren des Hauses Israel als auch die Nachfahren des Hauses Juda. Schauen wir uns auch kurz eine Stelle in Hesekiel an. Hesekiel, Kapitel 16. Hesekiel 16 und Vers 42. Wenn wir diese Stellen lesen, bekommen Sie einen Begriff davon, wie gewaltig die Zerstörung in wenigen Jahren sein wird. Hesekiel 16, Vers 42. Dann kommt mein Grimm gegen dich zum Ziel. Wiederum, es geht hier um Jerusalem zunächst einmal, aber auch stellvertretend für das gesamte Haus Israel und Juda. Aber dann kommt mein Grimm gegen dich zum Ziel und mein Eifer lässt von dir ab, sodass ich Ruhe habe und nicht mehr zürnen muss. Es kommt also ein Zeitpunkt, wo Gottes Zorn sein Ende finden wird. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Daraus ergibt sich, dass es hier eine endzeitliche Prophezeiung sein muss. Es geht um die Vollendung, die Beendigung des Zornes Gottes, die noch nicht erfolgt ist. In Jesaja, Kapitel 54. Jesaja, Kapitel 54. Und lesen wir in Vers 9. Jesaja 54 und Vers 9. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Also wie gesagt, das wird dann geschehen. Das wird dann geschehen. Das ist offensichtlich noch nicht geschehen, weil Gott, wie wir gleich sehen werden, sehr wohl zürnen wird über die Völker, über das Haus Israel, über das Haus Juda, über alle Welt. Auch hier wiederum geht es um eine endzeitliche Prophezeiung, wenn sich der Zorn Gottes vollendet haben wird. Jesaja 66 und lesen wir einmal Vers 15. Denn siehe, hier sehen wir den Zeitpunkt, worum es hier geht. Denn siehe, der Herr wird kommen. Die Wiederkunft Christi wird hier angesprochen. Der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes und mit Schelten in Feuerflammen. Darum geht es. Das werden wir gleich lesen im Buch der Offenbarung, wie das hier vonstatten gehen wird. Lesen wir auch eine Stelle in Jeremia, Kapitel 23 und in Vers 20. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Also dann wird man erkennen, was es mit dem Zorn Gottes auf sich hat. Und solange wie der Zorn Gottes nicht vollendet ist, werden diese Dinge geschehen, geschehen müssen. In Jeremia Kapitel 30, angefangen in Vers 23. Siehe, Es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm. Ein schreckliches Ungewitter wird auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Des Herrn grimmiger Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Auch hier wiederum eine endzeitliche Prophezeiung. Damit kann man nicht argumentieren. Man kann nicht sagen, ach ja, das gilt alles nur für die damalige Zeit von Jeremia, von Jesaja, von Ezekiel. Es wird hier ganz eindeutig gesagt, worum es geht. Es geht um die zukünftige Zeit, die Endzeit. Es geht um die Wiederkunft Jesu Christi und was da geschehen wird zuvor. Ezekiel, Kapitel 6. Ezekiel, Kapitel 6. Und lesen wir die Verse 11 und 12. So spricht Gott der Herr. Schlag deine Hände zusammen und stampfe mit deinem Fuß und sprich. Wehe über alle schlimmen Gräuel des Hauses Israel, deren wegen sie durch Schwert, Hunger und Pest fallen müssen. Wer ferne ist, wird an der Pest sterben. Und wer nahe ist, der wird durchs Schwert fallen. Wer aber übrig bleibt und davor bewahrt ist, wird vor Hunger sterben. So will ich meinen Grimm unter ihnen vollenden. Wiederum, es geht um die endzeitliche Vollendung des Grimmes Gottes. Kapitel 7. Ezekiel, Kapitel 7. Zunächst einmal die Verse 1 und 2. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, so spricht Gott der Herr, zum Lande Israels, das Ende kommt. Das Ende kommt. Das Ende über alle vier Enden des Landes. Lesen wir weiter in Vers 5. So spricht Gott der Herr, siehe, es kommt ein Unglück über das andere. Das Ende kommt, es kommt das Ende, es ist erwacht über dich, siehe, es kommt, es geht schon an und bricht herein über dich, du Bewohner des Landes. Die Zeit kommt, der Tag ist nahe, der Tag des Herrn, der Tag des Zornes Gottes ist nahe. Jammer und kein Singen mehr auf den Bergen. Vers 8. Nun will ich bald meinen Grimm über dich schütten und meinen Zorn an dir vollenden und will dich richten, wie du verdient hast, und alle deine Gräuel über dich bringen. Wir hatten gelesen, es kommt der Zeitpunkt, wo Gott seinen Zorn nicht mehr ausschütten wird, aber hier muss er noch erst vollendet werden. In der Endzeit, in unserer Zeit. Eine Stelle auch in Micha, Kapitel 5, ein Buch der sogenannten kleinen Propheten, weil eben das Volumen des Buches Micha kleiner ist als Jesaja, Ezekiel, Jeremia, aber ein sehr wichtiges Buch. Micha, Kapitel 5, lesen wir angefangen Vers 9. Zur selben Zeit, wie ich eben schon sagte, eine Bezeichnung auch auf die Endzeit hindeutend. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Rosse aus deiner Mitte ausrotten. Es geht wiederum hier eine Ansprache an das Haus Israel, das Haus Juda. Will ich die Rosse aus deiner Mitte ausrotten, deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes ausrotten und alle deine Festungen zerbrechen und ich will die Zauberei bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst, deine Hände Werke und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen, Vers 14. Und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an den Völkern, die nicht gehorcht haben. Das gilt jetzt ganz allgemein. Nicht nur für die Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Aber haben wir gelesen, was hier gesagt wird? Ich will deine Städte vertilgen, ausrotten, vernichten, verwüsten. Durch Nuklearwaffen, durch andere Massenvernichtungswaffen kann das und wird das geschehen. Wenn wir uns jetzt dem Buch der Offenbarung wieder zuwenden, schauen wir uns noch einmal Offenbarung Kapitel 16 an. Da heißt es in Vers 1, ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Nun, wie ich sagte, manchmal kann das ein wenig verwirrend werden. Wir haben ja eine freie, kostenlose Broschüre, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und diese Broschüre unter anderem hat eine Skizze, eine Schemata sozusagen, die die sieben Siegel des Buches der Offenbarung deutlich macht. Ich habe hier eine vergrößerte Kopie und die zeigt uns, wie das alles so verläuft. Das zunächst einmal das erste Siegel, religiöse Verfolgung, das zweite Siegel, Krieg, dritte Siegel, Hungersnot, vierte Siegel, Seuchen, das fünfte Siegel, die große Trübsal. Das sechste Siegel, kosmische Störungen, himmlische Zeichen. Das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen. Das hatten wir alles bereits besprochen. Und dann geht es um die siebte Posaune. Und die siebte Posaune, auch das dritte Wehe genannt, die wird wiederum in sieben Zornschalen unterteilt. Und hier darum geht es. In meiner Bibel heißt es ja sogar die Schalen des Zornes. In Kapitel 16, Vers 1 geht es jetzt auch um die sieben Schalen des Zornes Gottes. Alles das ist Teil der siebten Posaune. Was wird geschehen? Zunächst einmal kehren wir zurück zu Kapitel 15 und Vers 7. Danach sah ich, Vers 7 vielmehr, und eines der vier Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann Kapitel 16, Vers 1 berichtet und geht und beschreibt diese Schornzahlen. Zornschalen. Schwieriges Wort, Zornschalen. Aber die Wirkung dieser Zornschalen ist noch weitaus schwieriger zu lesen und zu begreifen. In Kapitel 15 und Vers 1, das ist eine wichtige Stelle hier. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Wir sehen also hier aus den Stellen, die wir bereits gelesen haben, und auch hier wiederum, es geht um diese letzten sieben Zornschalen, womit der Zorn Gottes vollendet wird. Ganz klar eine Prophezeiung für die Zukunft. Was wird geschehen, wenn diese letztendlichen Zornschalen ausgegossen werden und was auch bereits jetzt schon bis dahin geschehen sein wird? Nun sehen wir uns die Konsequenz an. Jesaja Kapitel 24, aber halten Sie Ihren Finger hier in Buch der Offenbarung. Jesaja 24, und lesen wir die Verse 4 bis 6. Und wiederum, es geht mir ja darum, heute Ihnen zu zeigen, wie katastrophal diese Entwicklungen sein werden für alle Menschen. Aber es geht auch darum, dass Sie beschützt werden können, Schutz finden können. Sie müssen nicht einer derjenigen sein, die das mitmachen müssen. Das sagt die Bibel auch eindeutig. Die Bibel gibt uns viele, viele Hinweise auf diesen Schutz. Ich greife ein wenig vor, auf diesen Schutz möchte ich in einer weiteren Predigt eingehen, aber zunächst einmal nur Folgendes gesagt. Immer und immer wieder lesen wir Gottes Ermahnung, man lebt gerecht und dann wird man Schutz finden vor den Zeiten, die kommen werden, vor den Zeiten der Trübsal, den Zeiten des Zornes Gottes. Der Baruch, der Schreiber von Jeremia, der hatte einmal so grandiose Ideen, der wollte auch mal irgendwie etwas Besonderes für sich haben, vielleicht Reichtum, vielleicht Prestige. Und was sagte Gott ihm damals schon? Das war dies ein Vorläufer für das, was noch geschehen wird. Er sagte, ich kehre die Welt um, ich bringe Vernichtung, ich bringe Schrecknisse und du willst etwas Großes für dich begehren, begehre es nicht. Begehre es nicht, aber ich gebe dir eine Versicherung, du wirst am Leben bleiben, wo immer du auch hingehst, du wirst nicht an diesen Plagen teilhaben müssen. Im Buch der Psalmen lesen wir, dass Tausende zu deiner Rechten fallen werden, 10.000 zu deiner Linken, aber es muss dich nicht treffen. Gott sagt uns im Buch Jesaja, dass er mit uns sein wird, wenn wir durchs Feuer gehen, wenn wir durch Wasser gehen, er wird uns beschützen. Und immer und immer wieder lesen wir von diesem Schutz, den Gott uns geben kann. Aber wir müssen uns dieses Schutzes würdig erweisen. Wenn Christus sagt, betet alle Zeit wach, dass ihr dem allen entfliehen könnt, was geschehen soll, und dann auch vor den Menschensohn gestellt zu werden, dann meint er damit natürlich, wir müssen würdig sein. Er sagt ja, ihr sollt würdig werden, würdig sein, als würdig erachtet werden, diesem allen zu entfliehen. Sind wir das? Oder leben wir heute so in den Tag hinein, meinen wir, wir könnten einfach so tun und lassen, was wir so wollen, wir leben in Sünde und meinen, wir kommen dann und begeben uns zu dem Tempel Gottes, sagen wir mal, zu den Versammlungen, obwohl wir die ganze Woche hindurch in Sünde gelebt haben und meinen dann, wir könnten dann so von Gott akzeptiert werden. Gott sagt uns, nein, ich werde euch so nicht akzeptieren. Ihr könnt den Sabbat halten, so lange wie ihr wollt, zum Beispiel. Wenn ihr die Woche über in Sünde lebt, bringt euch das gar nichts. Ich werde euch nicht akzeptieren. Ich lehne euch ab. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Ihrjenigen, die ihr das tut, was gegen das Gesetz ist. Wir sollten uns klar darüber sein, dass wir eine Verantwortung haben. Und Gott, wenn er uns zum Beispiel den Verstand geöffnet hat, die Gesinnung geöffnet hat, und wir meinen gleichwohl, wir könnten einfach weiter in Sünde leben, in Unzucht, in Ehebruch, was weiß ich, alle diese Dinge, die können sich ja selber irgendwo zurechtbiegen. Wenn wir auf zwei Füßen hinken wollen, dann können wir nicht erwarten, dass wir Schutz erlangen von Gott, wenn die Zeichen und die Zeiten eintreten. Und was natürlich noch weitaus wichtiger ist, dann können wir in keinster Weise erwarten, dass wir würdig erachtet werden, ins Reich Gottes eingehen zu können, wenn Christus kommt. Jesaja 24 und Vers 4. Die Erde ist verdorrt und verwelkt. Der Erdkreis ist verschmachtet und verwelkt. Die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet, den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Christus sagt, um der Auserwählten willen werde ich diese Tage verkürzen, denn sonst würde kein Fleisch am Leben bleiben. Aber es werden nicht viele sein. Und schauen Sie, diese Plagen, die dann Gott auch ausschütten wird, diese letzten 7 Zornschalen, die werden über die ganze Erde gehen, über alle Menschen. Kehren wir zu dem Buch Micha zurück. Micha Kapitel 7. Micha Kapitel 7. Und lesen wir Vers 13. Die Erde wird wüst sein ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer Werke willen. Vers 18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteiles, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er hat Gefallen an Gnade. Dazu wird es kommen. Die Menschen, die dann noch übrig bleiben, die werden bereuen. Einige haben vielleicht auch schon bereut, deswegen bleiben sie übrig. Aber wie gesagt, er hält an seinem Zorn nicht ewig fest, aber zunächst einmal wird der Zorn ausgegossen werden, wie wir gesehen haben. Und dann wird der Zorn ein Ende finden, vollendet sein. Jeremia Kapitel 25. Jeremia Kapitel 25 und lesen wir Vers 15. Ich meine, es macht mir keineswegs Freude und Spaß, Ihnen diese Stellen zu lesen. Das sind schreckliche Stellen im Sinne, dass sie uns zeigen, was alles geschehen wird. Aber Sie sollten begreifen, dass Gott uns das sagt, im Voraus sagt, damit wir eine Änderung in unserem Leben erfahren, damit wir bereuen, wirklich auf richtige Weise bereuen, nicht weiter ein Spiel spielen mit ihm, mit Gott, mit sich selbst vielleicht, mit anderen. Etwas vorgeben, was wir nicht sind. Die sogenannten Heuchler, die vorgeben, gerecht zu leben und in Wirklichkeit sind sie voller Unrat im Inneren ihres Wesens. Und tun im Geheimen das, was Paulus sagt, das kann man auch nicht einmal irgendwo erwähnen, wenn es um Heilige geht. Jeremia 25, Vers 15. Denn so spricht zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Und wie ich sagte, das Buch Jeremia ist eine Endzeit-Prophezeiung für heute. Und alle Völker werden hier mit beinhaltet. Und Gottes Zorn wird sich über alle Völker ergießen. In Jesaja Kapitel 63 wird hier zum Beispiel, ich könnte viele weitere Stellen auch über andere Völker lesen, aber ich möchte hier kurz auf Edom eingehen. In Jesaja 63, die Verse 3 bis 6. Edom, das heutige Türkei. Da hört man ja so einiges über das heutige Türkei. Es wird auch eine interessante Verbindung geben zwischen der Türkei und Europa unter deutscher Führung. Auch jetzt ist es ja bereits schon so, dass der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder als besonderer Gast, als besonderer Freund von Erdogan dabei war, als der wiederum etabliert wurde. Und Schröder hat natürlich auch eine sehr merkwürdige Beziehung zu Putin. Aber diese Beziehung zwischen Deutschland, Europa und Türkei wird sich gegen das Haus Israel und das Haus Juda wenden. Und dann werden viele Dinge geschehen, über die Gott in keinster Weise erfreut sein wird. Und hier wird etwas gesagt in Jesaja 63, angefangen Vers 3. Ich trat die Kelter alleine und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich hatte einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Und ich sah mich um und da war kein Helfer. Und ich war bestürzt, dass niemand mehr mir beistand. Und da musste mein Arm mir helfen und mein Zorn stand mir bei. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Aber der Zusammenhang ist das Gericht über Edom. Zu dem Zeitpunkt wird sich keiner irgendwie gegen Edom in der Weise mehr auf große Art und Weise groß tun. Und ich meine, es wird schon auch insoweit Kriege geben, aber wir sehen, dass Gott derjenige ist, der letztendlich dies dann herbeiführen wird. Eine weitere Stelle in Hesekiel, Kapitel 35. Hesekiel 35. Und lesen wir Vers 4. Ich will deine Städte öde machen, dass du zur Wüste werden sollst, und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Und diese Stelle habe ich vor 2 Wochen in einer Predigt erwähnt. Aber das kam nicht so richtig raus, was ich da gesagt habe. Denn es geht hier natürlich um die Zerstörung von Edom. Nun, ich hatte die Stelle erwähnt, hatte auch Edom im Sinne, habe aber dann irgendwie das auf Israel bezogen, weil da ja nun auch das Gleiche gesagt wird. Man sieht hier, dass die Verwüstung der Städte weltweit sein wird. Zunächst einmal gegen das Haus Israel und Juda gerichtet, dann aber auch gegen die anderen Länder. In diesem Falle geht es hier um Edom. Aber es geht um die weltweite Verwüstung, die in all diesen Stellen zum Ausdruck kommt. Und das ist wichtig zu begreifen. Es werden nur wenige überleben. Es werden nur wenige übrig bleiben. Die Städte werden zerstört, werden vernichtet werden. Darum geht es. Darum geht es. Es ist dann auch ganz egal, wo sie leben. Jemand hat mich gefragt, ja, nun gut, wenn das alles anfängt, werden sie dann nach Europa umziehen, aus Amerika. Oder sollte man aus Europa nach Amerika auswandern oder wo immer hin. Schauen Sie, es spielt ja gar keine Rolle, wo man ist. Es wird eine weltweite Verwüstung sein. Und wenn sie keinen Schutz von Gott haben, dann ist egal, wo sie leben. Sie werden gleichwohl umkommen. Absolut. Das müssen sie begreifen. Das müssen sie begreifen. Wenn wir uns jetzt diese 7 Zornschalen anschauen. In Offenbarung, Kapitel 16 und Vers 2. Da heißt es, der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Es geht hier um Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten, dieses Malzeichen des Tieres, und die sein Bild anbeteten. Das Tier, wie ich bereits schon des Öfteren gesagt habe, bezieht sich auf einen endzeitlichen militärischen, wirtschaftlichen Führer, kann sich aber auch auf das gesamte System beziehen. Das Tier ist ja auch die Wiedererstehung des Römischen Reiches in 10-maliger Weise. Und hier geht es um das Zeichen, das Malzeichen des Tieres und auch um das Bild. Nun zunächst einmal, wenn es um das Bild geht, da wird ja auch etwas gesagt in Offenbarung 13. Das Bild scheint eine religiöse Macht zu sein, hier, die dem Tier, auch diesem politischen System des Tieres nachgebildet ist. Und sowohl diese Macht, diese Mächte, könnte man sagen, des Tieres und dieses Bildes, als auch die Vorsteher dieser Mächte, das Tier und der falsche Prophet, wie sie genannt werden, die werden hier Hand in Hand arbeiten. Es geht hier aber darum, dass die beide sehr großen Einfluss haben werden und Menschen werden dieses Bild, diese religiöse Macht anbeten, auch diesen falschen Propheten. Und sie werden dieses Malzeichen des Tieres auf ihre Stirn und auf ihre Hand annehmen. Dieses Malzeichen ist ein Zeichen der Identifikation. Man identifiziert sich mit diesem politischen und auch religiösen System. Das heißt ja sogar, dass die Menschen verwundert sein werden, dass hier die tödliche Wunde dieses Tieres wieder heil wird. Und dann werden sie sagen, ja, wer ist diesem Tier gleich, das so große Kriege führen kann? Und sie werden auch dieses Tier bewundern, verehren, anbeten, könnte man sagen. Dieses Tier wird auch zum Beispiel, das ganze System, sowohl das religiöse als auch das politische System, wird auch Babylon die Große genannt. In Offenbarung 17, Offenbarung 18 wird davon gesprochen. Ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe. Aber um kurz etwas über das Malzeichen, dieses Zeichen des Tieres zu sagen. Man kann es identifizieren mit der politischen und religiösen Philosophie, die dem Ganzen entwachsen ist, die total im Gegensatz steht, zu der wahren Anbetung Gottes. Und das beinhaltet sehr viel. Das beinhaltet zunächst einmal natürlich die Ablehnung. Wenn man das Zeichen des Tieres annimmt, dann lehnt man die Ablehnung oder dann lehnt man die heiligen Tage Gottes ab. Den Sabbat, die heiligen Festtage, dann will man die nicht mehr halten. Man hat die dann ersetzt durch die heidnischen Festtage wie den Sonntag und wie jährliche Festtage wie Weihnachten, Ostern, Halloween, Neujahr und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, man lehnt die Gottesanbetung, wie sie in der Bibel beschrieben ist, ab und ersetzt sie durch heidnische, menschliche Überlieferungen. Das ist ein Aspekt dieses Malzeichen des Tieres, aber es beinhaltet viel mehr auch. Es beinhaltet alle menschlichen Ideen und Philosophien, die im Gegensatz stehen zu dem, was Gott uns sagt. Es beinhaltet zum Beispiel die Idee, man kann im Krieg kämpfen und töten. Es beinhaltet vielfach die Idee, dass man die Gesetze Gottes übertreten kann. Wir hatten ja davon gelesen, die Erde ist verflucht, weil sie die Gesetze Gottes übertritt. Das beinhaltet zum Beispiel auch die Unterstützung einer Religion, einer religiösen Auffassung, man könnte sagen einer weltweiten Religion, die einen falschen Jesus predigt, ein falsches Evangelium predigt oder die eine falsche Lebensweise predigt und meint, dadurch kann man gleichwohl ins Reich Gottes eingehen, in den Himmel eingehen, ins Paradies eingehen, was man immer hier auch sagen will. Mit anderen Worten, es bezieht sich auf alle Menschen. Es geht jetzt nicht nur um, sagen wir mal, Leute in Europa, die jetzt das Malzeichen des Tieres annehmen. Es wird einen weltweiten Einfluss haben auf alle, ob sie sich jetzt Christen nennen oder nicht. Es wird eine Lebensweise sein, die im totalen Gegensatz steht zu dem, was uns Gott gebietet. Und Gott wird sehr zornig darüber sein. Es geht um Menschen, die alles Falsche tun, die Dämonen anbeten, die Götzendienst betreiben, Zauberei, Mord, Totschlag und so weiter und so fort. Es wird gleich klar werden, wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 3, Offenbarung 16, Vers 3. Der zweite goss seine Schale aus ins Meer. Und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Alle lebendigen Wesen im Meer starben. Wir hatten zuvor gelesen, während der Zeit der vorübergehenden, schon bereits vorhandenen Plagen, die stattgefunden hatten, in Offenbarung Kapitel 8, dass ein Drittel aller Wesen im Meer sterben würden. Aber jetzt werden es alle sein. Und es geht nicht nur um das Mittelmeer, wie einige vielleicht behauptet haben und denken könnten. Es geht um das gesamte Weltmeer. Alle Ozeane sind hier mit eingeschlossen. Es geht um alle Ozeane. Schauen Sie, das ist das, woraus mir ankommt. Wenn Christus sagte, wenn er nicht zurückkommen würde, würde kein Fleisch am Leben bleiben. Das beinhaltet auch Meerestiere. Es beinhaltet aber nicht nur Meerestiere. Hosea Kapitel 4. Und einige werden überleben, aber es werden sehr viele umkommen. Und das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen, wenn diese Massenvernichtungswaffen angewendet werden und bakteriologische und biologische und chemische Waffen, was das für einen Einfluss haben wird. Hosea Kapitel 4 und Vers 3. Darum, weil es so viel Gesetzesübertretung gibt, das heißt hier Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen, haben überhand genommen, eine Blutschuld reißt sich an die andere. Vers 2, Vers 3. Darum wird die Erde dürre stehen und alle ihre Bewohner werden dahinwelken, auch die Tiere auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer. Geht hier nicht nur um das Mittelmeer. Die Fische im Meer werden weggerafft. Eine Prophezeiung wiederum für die Endzeit. Zephania, ein weiteres Buch in den sogenannten kleinen Propheten. Zephania. Da lesen wir in Kapitel 1 und Vers 3. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden. Ich spricht der Herr. Schreckliche Zeiten stehen uns bevor. Wenn vom Meer die Rede ist im Buch der Offenbarung, geht es um alle Ozeane. Nicht nur um das Mittelmeer, nicht nur um ein kleines Gewässer sozusagen im Vergleich. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 12 lesen wir: Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, wehe aber der Erde und dem Meer. Der Erde und dem Meer, also dem Festland und dem Land, was von Wasser bedeckt ist. Denn der Teufel kam zu euch hinab, hat einen großen Zorn, weiß, dass er wenig Zeit hat. Das weiß er, wissen wir das auch. Wissen wir, dass der Teufel nur noch wenig Zeit hat, weil nämlich der Zeitpunkt kommen wird, bald kommen wird, wenn Christus zurückkommt. Und deswegen ist er zornig und deswegen bringt er diese Dinge auch mit zum Tragen. Es geht hier um das Meer. Alle Ozeane, Kapitel 14, Vers 7. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Tun wir das? Haben wir Respekt vor Gott? Haben wir Respekt vor seinem Gesetz? Geben wir ihm die Ehre? Zeigen wir ihm durch unser Leben, dass wir wirklich willens sind, ihm zu folgen? Da haben wir da andere Prioritäten in unserem Leben. Geht es uns vielleicht so, dass wir erst einmal ein wenig die vorübergehenden Dinge der Sünde, die Genüsse der Sünde in unserem Leben genießen wollen? Ja, bereuen kann man ja dann später irgendwann mal. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an dem oder betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Also nicht nur das Mittelmeer geht, ist hier die Rede davon, sondern das Meer, die Meere, die Ozeane. Und die Wasserquellen, mit anderen Worten, auch die Flüsse, die Süßwasser in sich haben. Auch in Kapitel 20 und Vers 13 noch eine weitere Stelle, die aufräumt mit der Idee, es geht hier nur um eine lokale Plage. Nein, es geht nicht nur um eine lokale Plage. Alle Lebewesen im Meer werden sterben, nicht nur die Lebewesen im Mittelmeer. Kapitel 20 und Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus. Es geht hier um eine noch zukünftige Auferstehung. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und die Hölle, Hades, die gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Nein, es geht schon um alle Ozeane dieser Welt und alle Tiere in den Ozeanen werden sterben. Kehren wir zu Offenbarung 16 zurück. Und Vers 4. Und der Dritte goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen. Das ist jetzt das Süßwasser, sagen wir mal, die Flüsse, die Seen. Und es wurde Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, Vers 5, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Sie sind es wert, diese Plagen zu empfangen. Hoffentlich sind sie es wert, diesen Plagen zu entgehen. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Es scheint hier eine Plage zu sein, die wiederum scheinbar auch alle Tiere im Süßwasser töten wird. Wir hatten gesehen in Offenbarung 8, dass zu dem damaligen Zeitpunkt ein Drittel aller Süßwasserlebewesen sterben würden. Aber hier sieht es so aus, im Vergleich zu dem, was wir gerade gelesen hatten im Hinblick auf die Meere, das Meer, dass sogar alle Süßwasserlebewesen sterben werden. Schauen wir uns weiter an in Offenbarung 16 und Vers 8. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße oder bereuten nicht, um ihm die Ehre zu geben. Selbst dann nicht. Im Gegenteil, sie werden Gott lästern, weil er diese Plagen zulässt. Anstelle zu denken, sich zu überlegen, ja, warum geschieht das? Warum geschieht das? Die meisten Menschen heute begreifen in keinster Weise, dass sie für das Leid in ihrem Leben in den meisten Fällen selbst verantwortlich sind. Nun, es ist natürlich so, dass Satan diese Welt regiert, das ist schon klar. Und Gott manchmal auch zulässt, dass wir Leid ertragen müssen, um uns zu prüfen. Das ja, darum geht es mir jetzt hier nicht. Es geht mir um die Masse der Menschen, die im Leid leben und sich fragen, ja warum? Menschliches Leid, weshalb, wie lange noch? Eine Broschüre, die wir auch veröffentlicht haben, eine kostenlose Broschüre, die Ihnen zeigt, warum der Mensch vielfach leidet. Und es geht mir jetzt hier in diesem Zusammenhang um die Gerechten, die aber eben nicht gerecht sind, diese Selbstgerechten, sagen wir mal, die meinen, sie lebten ja ganz gut, stehen ja ganz gut da. Und es geht natürlich auch um diejenigen, die auch das gar nicht mal meinen, die leben, denen ist es ja total egal, wie sie leben. Und dann gibt es Leid in ihrem Leben, dann fragen sie sich, warum. Und dann murren sie gegen ihr Geschick, sagen wir einmal, und vielleicht sogar auch gegen Gott, wenn sie überhaupt an Gott glauben. Es gibt Antworten auf diese Fragen, aber sie sollten wissen, was diese Antworten sind. Aber hier in diesem Falle, die bereuen nicht, die erkennen gar nicht an, dass sie sich selbst dieses Leid verschuldet haben, dass sie dann erleiden und erdulden müssen. Diese Plage, diese Schale, die über die Sonne ausgegossen wird, kann sehr wohl auch über zunehmende Sonnenradioaktivität hinweisen. In anderen Worten, die Menschen werden hier durch diese Hitze geplagt. Wir haben es hier zurzeit in Kalifornien ziemlich heiß. Ich denke, Sie, einige von Ihnen in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, haben das auch ziemlich heiß. Spanien, ich weiß nicht genau, wie so die Temperaturen sind, aber das ist ja nichts, absolut gar nichts im Vergleich, was kommen wird. Das ist ja ein kühles Wasserbad im Vergleich zu dem, was kommen wird. Lesen wir weiter in Vers 10. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße, bereuten nicht für ihre Werke, lebten nach wie vor so, wie sie vorher gelebt hatten, erkennen nicht an, dass es hier um Bestrafung geht, für ihr gottloses Treiben, erkennen das gar nicht an, wollen das gar nicht so sehen. Nun, wir hatten diese Stelle ja in der letzten Predigt kurz behandelt. Es geht hier um den Thron des Tieres, der scheinbar da immer noch in diesem Falle hier in Europa sein wird, obwohl das Tier ja mehrere Hauptquartiere haben wird und eins wird auch in Jerusalem sein. Aber hier geht es um die Verfinsterung tatsächlich hier in Europa und ganz besonders hier um die Europäer, die dann immer noch nicht bereuen wollen. Immer noch nicht bereuen wollen. Lesen wir weiter in Vers 12. Und der sechste goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde, den Königen vom Aufgang der Sonne, heißt es hier. Es kann auch übersetzt werden, den Königen vom Osten. Das sind wiederum diese berühmten Könige vom Osten. Jetzt werden die wieder auftreten auf der Weltbühne, sagen wir einmal. Worum geht es hier? Warum kommen die jetzt? Warum wird jetzt der Euphrat ausgetrocknet? Das ist natürlich auch ein bisschen symbolisch gesehen hier. Wir hatten ja bereits schon von den Königen des Ostens gelesen. Da hieß es aber nicht, dass der Euphrat austrocknet. Da hieß es, dass die vier Engel zunächst einmal losgelassen wurden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, diesen Vergeltungskrieg gegen Europa durchzuführen. Das hatten wir bereits gelesen in der letzten Predigt. Da hieß es nicht, in Offenbarung 9 und Vers 14, wenn Sie sich doch nachher noch mal durchlesen wollen, dass der Euphrat ausgetrocknet ist. Das passiert aber erst jetzt, damit die gesamte Kriegsmacht jetzt vordringen kann. Nicht nur möglicherweise die Luftwaffe, wie es in Offenbarung 9 beschrieben sein könnte. Aber lesen wir weiter, worum es hier geht. Vers 13, Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satan, und aus dem Rachen des Tieres, der war also offensichtlich hier jetzt dämonisch besessen, durch einen sehr starken Dämon. Und aus dem Munde des falschen Propheten, der ist auch dämonisch besessen, von einem sehr starken Dämon, vielleicht einer von denen sogar Satan selbst. drei unreine Geister kommen. Also hier kommen jetzt Dämonen aus dem Tier, aus dem falschen Propheten hervor. Und es waren scheinbar mehrere Dämonen, die beide da jetzt besessen werden. Gleich Fröschen. Nun, unreine Geister werden hier mit Fröschen verglichen, denn Frösche sind ja auch unreine Tiere. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt. Mit anderen Worten also auch zu den Königen des Ostens. Aber nicht nur. Es gibt nämlich auch andere Könige. Es gibt 10 Könige in Europa, die ihre Macht, ihre Autorität dem Tier geben werden. Die werden auch jetzt beeinflusst, was zu tun. Sie zu versammeln. Sie zu versammeln zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen. Und hier die Warnung. Siehe, ich komme bald oder ich komme wie ein Dieb. Ich komme wie ein Dieb, sagt er hier. An anderen Stellen sagt er, ich komme bald, aber hier wie ein Dieb. Mit anderen Worten, man erwartet das eigentlich gar nicht so, dass er da jetzt zu dem Zeitpunkt kommen wird. Ich komme wie ein Dieb. Die Menschen werden ja so verblendet sein. Die werden ja das Tier, die werden ja den falschen Propheten anbeten. Die meinen ja, das sind diejenigen, die das Reich Gottes auf Erden errichten werden, dieses tausendjährige Reich des Friedens. Die erwarten ja nicht, dass jetzt Christus kommt. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe, geistlich gesehen, und man seine Blöße sehe. Die meisten Menschen werden ja das Tier, den falschen Propheten anbeten, die werden ja gar nicht wissen, wie verführt sie eigentlich sind. Der falsche Prophet wird ja von sich vorgeben, Gott zu sein. Die meisten Menschen werden das glauben. Da ist der wieder erstandene, wiedergekommene Christus, der Messias. Und er versammelte sie, oder besser sie, diese Dämonengeister, sie versammelten sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Hamageddon. Das ist das berühmte Hamageddon. Aber schauen Sie, es heißt hier nicht, dass eine Schlacht bei Hamageddon stattfinden wird, sondern nein, die werden dort versammelt werden. Die Schlacht wird woanders stattfinden, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal noch mal zu diesen Königen des Ostens, diesen Königen vom Aufgang der Sonne. Wie ich sagte, ursprünglich wurden sie verwendet dazu, um diesen Vergeltungsschlag durchzuführen. Aber es hieß dann nicht, dass der Euphratstrom vertrocknete. Aber als die damals diesen Vergeltungsschlag durchgeführt haben, gegen Europa, scheinbar auch gegen andere Nationen, inklusive den Nahen Osten, das war so ein Vorgeschmack zu dem, was kommen würde. Denn jetzt sind die Könige des Ostens zunächst einmal dabei. Die wollen jetzt diesen letztendlichen Schlag gegen Europa, hauptsächlich gegen Europa, ausüben. Aber dann wird sich so die Sache ein wenig ändern. Nun, bei ihrem Einmarsch in das gelobte Land hier, wo es hier geschrieben steht, nachdem die den Euphrat überqueren, Teile dieser Armee wird sich auch durch Europa, wie wir das bereits gesehen haben, durchfechten und wird Europa total zerstören in diesem Zusammenhang, diesem zeitlichen Zusammenhang. Aber schauen Sie, das Tier und auch diese 10 Könige, die werden ja dann gar nicht mal in Europa sein, die werden ja dann in Jerusalem sein, von daher wird es so sein, dass die davon nicht unbedingt beeinträchtigt werden. Aber das wird der Zeitpunkt sein, wenn zum Beispiel die Stadt Rom zerstört werden wird, total zerstört werden wird, wie uns die Bibel das deutlich zeigt. Aber auch die werden jetzt inspiriert werden, nach diesem Ort Hamageddon zu kommen, scheinbar zunächst einmal in dem Bestreben, gegen die Könige des Ostens zu kämpfen. Aber dann wird sich die Situation etwas ändern, denn jetzt haben sie einen neuen Feind gefunden, den zurückkehrenden Jesus Christus. Jetzt werden sie sich vereinigen. Dort versammeln, um dann gegen Jerusalem vorzuziehen, aber gemeinsam jetzt, um Jesus Christus zu bekämpfen. Schauen Sie, Hamageddon, das bedeutet so viel wie der Hügel von Megiddo. Der ist so 90 Kilometer nördlich von Jerusalem, so 25 Kilometer von dem Mittelmeer. Megiddo ist eine große Ebene, könnte man sagen. Und die wird nämlich auch beschrieben, diese Versammlung dieser Mächte in Megiddo, diesem Hügel von Megiddo, wird auch im Zusammenhang gebracht mit dem Tal von Jezreel. Dieses Tal von Jezreel. Aber da wird dieser Kampf nicht stattfinden. Da wird man sich nur versammeln. Schauen wir uns dies an, kurz in Hosea Kapitel 1. Hosea Kapitel 1, Dieses Tal von Jezreel liegt da in der, oder ist diese Ebene, wo dann der Hügel von Megiddo ist. Hosea Kapitel 1, zunächst einmal in Vers 5. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreel. Also hier wird diese Ebene Jezreel beschrieben. Dann heißt es in Vers 7, doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Nein, wenn Christus zurückkommt, wird er die, die versklavt sind, die in Gefangenschaft sind, herausführen aus der Gefangenschaft. Er wird ihnen nicht helfen durch Schwert und Krieg. Schauen Sie, er wird ihnen helfen dadurch, dass er selbst kommt, um sie zu erlösen, herauszuholen aus dieser Gefangenschaft. Kapitel 2 und Vers 1. Das heißt, eins aber wird die Zahl der Israeliten sein wie der Sand am Meer, die man weder messen noch zählen kann. Es soll geschehen. An dem Ort, da zu ihnen gesagt ist, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Kinder des lebendigen Gottes, Vers 2, dann werden die Judäer und die Israeliten zusammenkommen und sich ein gemeinsames Haupt geben und aus dem Lande heraufziehen, denn der Tag Jezreels wird ein großer Tag sein. Wiederum hier die Anspielung auf das Tal Jezreel, auch in Vers 24, wo es heißt, die Erde antwortet mit Korn, Wein und Öl, und diese antworten Jezreel. Und dann wird hier in meiner Bibel die Anmerkung gemacht, Jezreel kann heißen, Gott sät ein, und meint die fruchtbare Ebene. Das ist die Ebene hier, wo auch der Hügel Megiddo ist, wo sich die Menschen, diese Armeen versammeln werden. Aber die Schlacht selbst, die wird vor Jerusalem stattfinden. Und zwar im sogenannten Tal von Jehoshaphat, das heute auch als das Kidron-Tal bekannt ist. Und diese Schlacht wird im 19. Kapitel des Buches der Offenbarung näher beschrieben. Dieses Kapitel, das auch die Wiederkunft Jesu Christi beschreibt. Und darauf möchte ich jetzt zum eingehen. Und zwar in Offenbarung 16, Kapitel 16, Vers 17. Es geht jetzt hier um den siebten Engel. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt Jerusalem wurden drei Teile. Und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Alle Inseln verschwanden, die Berge wurden nicht mehr gefunden. Ein großer Hagel, wie Zentnergewichte, fiel vom Himmel auf die Menschen. Die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Das ist jetzt die siebte Plage. Aber wie wir gesagt haben, diese sieben Plagen werden ausgegossen, wenn die siebte Posaune schallt. Was geschieht noch, wenn die siebte Posaune ertönt? Nun, es ist sehr wichtig, dies zu begreifen. Wenn die siebte Posaune ertönt, dann werden die Heiligen, die gestorben sind, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Wenn Christus zurückkommt, Christus kommt zurück im Zeitpunkt der letzten, der siebten Posaune. Und dann werden die Heiligen auferstehen. Und diejenigen, die noch leben werden, die werden verwandelt werden. Und sie werden auferstehen oder verwandelt werden zu Gottwesen, zu unsterblichen Gottwesen. Sie werden Eingang finden in das Reich Gottes, die Familie Gottes. Das ist auch etwas, was die meisten nicht begreifen, dass wir wirklich das Potenzial haben, Gottwesen zu werden. Immer zwar unter Jesus Christus, unter natürlich Gott dem Vater, aber wir werden das Potenzial haben, Gottwesen zu werden. Lohnt sich das nicht ein wenig im Hinblick auf das, was geschehen wird, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir heute so treiben, weil wir meinen, wir könnten ruhig noch ein wenig in Sünde leben? 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15, lesen wir Vers 50. 1. Korinther 15, Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Einige, die meinen, die sind bereits schon heute im Reich Gottes, weil sie getauft worden sind. Nein, um im Reich Gottes zu sein, müssen sie ein Gottwesen sein. Ein Geistwesen. Können sie nicht irgendwie weiter ein Mensch aus Fleisch und Blut sein? Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und nebenbei gesagt, ich habe hier eine kostenlose weitere Broschüre, die Geheimnisse der Bibel. Und hier wird ja ein Geheimnis beschrieben, aber es gibt mehrere. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung von den Geheimnissen der Bibel und was damit gemeint ist. Diese Broschüre erklärt ihnen anhand der Bibel, was damit gemeint ist. Und hier geht es um ein Geheimnis. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Einige werden ja noch leben, wenn Christus zurückkommt. Aber alle werden dann verwandelt werden und die gestorben sind, werden auferweckt werden zu Geistwesen. Und das plötzlich, Vers 52, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Und wie ich gesagt habe, wenn es die letzte Posaune ist, kann es dann nicht noch eine weitere Posaune geben, die der letzten Posaune folgt. Es ist die siebte und letzte Posaune. Wenn Christus zurückkommt, werden wir auferweckt werden zu Geistwesen, wenn wir gestorben sind. Oder verwandelt werden zu Geistwesen, wenn wir noch leben. Einige, die reden da und faseln da von irgendwelcher heimlichen Entrückung oder nicht so heimlichen Entrückung und Christus kommt zurück und dann werden wir in den Himmel eingehen und dann kommen wir alle zusammen mit ihm zurück im Zeitpunkt der letzten Posaune. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Das passt hier überhaupt gar nicht zusammen. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und wenn dies Verwesliche aber anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, Zitat aus Jesaja 25, auch Hosea 13, der Tod ist verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Natürlich, wenn man das Gesetz übertritt, wenn man sündigt, dann hat man sich den Tod verdient. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, weil wir das Gesetz halten, weil wir mit Jesu Kraft in uns, mit Gottes Kraft in uns das Gesetz halten und wenn wir sündigen, Vergebung erlangen können für unsere Sünde, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine Stelle, die uns erklärt, dass wir im Zeitpunkt der letzten Posaune auferweckt werden. Eine weitere Stelle in 1. Thessaloniker Kapitel 4. 1. Thessaloniker Kapitel 4. Und lesen wir die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die schlafen, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid für die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, die anderen Toten später, im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung und auch der dritten, auf die kommen wir noch zu sprechen, aber nicht heute. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und dann werden wir aber nicht in den dritten Himmel eingehen, um da irgendwo das Hochzeitsmahl zu halten oder was dergleichen. Nein, wir werden ihn begrüßen. Wir werden ihn, der kommt, in den Wolken begrüßen. Und was wird dann geschehen? Das heißt hier, so werden wir beim Herrn sein alle Zeit und trösten einander mit diesen Worten. Was wird dann geschehen? Würde ja wenig Sinn ergeben, nicht wahr, wenn jetzt Christus kommt und wir begrüßen ihn jetzt in Wolken, gehen wir dann mit ihm zusammen in den Himmel ein. Wir könnten ja gleich in den Himmel eingehen. Nein, nein, Christus kommt, um was zu tun, um das Reich Gottes auf Erden hier zu errichten, um diese Schlacht zu schlagen. Es geht ja um diese Armeen, die sind jetzt ja versammelt, die kommen ja nach Jerusalem, um zu kämpfen mit Christus. Schauen wir uns dies einmal kurz an, was geschehen wird in Sacharja. In Sacharja, Kapitel 14. Man sollte sich auch die Dinge ein wenig mal logisch überlegen, bevor man da mit solchen merkwürdigen Ideen daherkommt, die einen nur verwirren. Diese ganze Idee von der heimlichen Entrückung oder auch der nicht so heimlichen Entrückung, das ist ja eine dämonische Idee. Die hat es ja in der Bibel zu biblischen Zeiten, die hat es überhaupt gar nicht gegeben. Die kam ja erst später auf durch sogenannte Visionen von irgendwelchen katholischen Priestern, die meinten, zu dem damaligen Zeitpunkt wäre dann Christus gekommen. Dann kam die Idee der heimlichen Entrückung, weil Christus ja nicht gekommen war. Alles Unfug. Alles Unfug. Gott wird uns beschützen, aber hier auf Erden und nicht irgendwo im dritten Himmel. Und die Idee, dass wir dann mit Christus in den dritten Himmel eingehen und dafür 1000 Jahre im dritten Himmel da regieren, absoluter Unfug. Wir werden herrschen auf Erden, wie es heißt, im Millennium. Es gibt Leute, die haben immer noch nicht begriffen, dass unsere Lehren total anders sind als die Lehren des sogenannten orthodoxen Christentums und auch vieler Splintergruppen. Sie müssen herausfinden, was die Lehren der Bibel sind und ob wir, was wir lehren, mit dem im Einklang steht, was die Bibel lehrt, und ob die anderen, die etwas anderes lehren, lehren, was im Einklang steht mit der Bibel. Das ist ihre Verantwortung. Nun, wenn Gott sie beruft, dann haben sie eine Verantwortung. Wenn Gott sie nicht beruft, dann werden sie die Wahrheit ohnehin nicht erkennen. Sacharja, Kapitel 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Dann heißt es hier, und ihr werdet fliehen in den Tagen zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen reicht nah heran an Asael, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben. Zur Zeit Usias. Hier eine Anspielung auf das Erdbeben, was kommen wird, über das wir gerade gelesen haben, im Zeitpunkt der letzten Posaune. Ein Erdbeben so groß, wie es nie gewesen war und wie es nie wieder werden wird. Wenn Christus kommt, dann werden ihn die Heiligen begleiten. Wir werden alle auf dem Ölberg uns mit Christus versammeln, um von dort zu kämpfen. Schauen Sie, das ist das, was die Bibel uns sagt. Es heißt nämlich weiter, sie werden fliehen, wie vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Und da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Sie sind dann Teil der auferstandenen, zu Gott verwandelten Heiligen. Und die werden an dem Tage herunterkommen von den Wolken, zusammen mit Christus, auf diese Erde. Das heißt, an jenem Tage, Vers 6, wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt, es wird nicht Nacht und Tag sein, und auch am Abend wird es Licht sein. Schauen Sie, und an jenem Tage dann, wenn es dann so weiter beschrieben steht in Vers 8, werden dann letztendlich lebendige Wasser aus Jerusalem fließen und so weiter und so fort. Es geht ja klar um die Wiederkunft Christi. Es geht darum, dass wir dann mit Christus hier auf Erden sein werden, um mit ihm, unter ihm zu herrschen. Aber es geht zunächst einmal um dieses Gefecht, wenn man das so sagen will. Ein richtiges Gefecht wird es ja gar nicht sein, denn natürlich, Gott wird übernatürlich sofort eingreifen. Aber es wird schon etwas hier beschrieben in dem Buch Joel, Kapitel 4. Denn hier wird das Gefecht beschrieben. Armageddon, das war das Tal, wo man sich versammelt. Aber da fand nicht das Gefecht statt oder wird nicht dort stattfinden, sondern im Buch Joel. Joel, Kapitel 4. Angefangen in Vers 1. Joel, Kapitel 4 und Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks und wegen meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und sich mein Land geteilt haben. Vers 9. Rufet dies aus unter den Völkern, heiliget euch, mit anderen Worten, sondert euch aus zum Krieg. Die versammeln sich in Armageddon, um dann Krieg führen zu wollen. Bietet die Starken auf, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute, macht aus euren Flugscharen Schwerter, aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark, eilt, kommt alle Völker ringsum und versammelt euch. Dorthin führe du hinab, Herr, deine Starken. Die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Denn dort will ich sitzen und richten alle Völker ringsum. Greift zur Sichel, die Ernte ist reif, kommt und tretet, die Kelter ist voll. Die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, diesem Tal Josaphat. Denn des Herrentag ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich verfinstern, die Sterne ihren Schein zurückhalten. Und der Herr wird aus Zion brüllen. Aus Zion und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Schauen Sie, das ist diese letztendliche Entscheidungsschlacht, wenn man es so sagen will, die dann stattfinden wird. Offenbarung Kapitel 19 und lesen wir Vers 19. Offenbarung 19 und Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt. Die sind also auch mit dabei, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, dem wiederkommenden Jesus Christus und mit seinem Heer. Aber dann wird das Tier ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen, das Bild des Tieres angebetet hatten. Und lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel berankte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferde saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Die Ernte, von der wir gerade gelesen haben, wird dann gehalten werden. Schauen Sie, so müssen diese Stellen zusammengesetzt werden, damit sie Sinn ergeben. Die Idee von der Schlacht bei Harmageddon, die Idee von einer heimlichen Entrückung oder vielleicht auch nicht so heimlichen Entrückung, ergeben gar keinen Sinn. Im Zusammenhang mit dem, was wir hier gerade gelesen haben. Schauen wir uns auch eine Stelle in Offenbarung 14 an, angefangen in Vers 14. Da wird nämlich auch diese Entscheidungsschlacht beschrieben, diese Ernte. Da heißt es, ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt, in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an, ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte sein Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Hier geht es wieder um den Zorn Gottes, die letzten 7 Zornschalen. Und die Kelter wurden draußen vor der Stadt getreten, vor Jerusalem. Und das Blut floss von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Eine große Masse Blutes, die jetzt vergossen werden muss, aufgrund dieser schrecklichen Schlacht, die stattfinden wird. Wir lesen, und ich möchte hier jetzt heute zum Abschluss kommen und werde dann in der nächsten Predigt noch weiteres hierzu zu sagen haben. Und wir haben gelesen, dass also nicht nur das Tier, der falsche Prophet, sondern auch die 10 Könige, diese Königreiche, die ihre Macht, ihre Autorität dem Tier gegeben haben, die werden alle zusammen, möglicherweise auch die Könige selbst, höchstwahrscheinlich, aber nicht nur natürlich die Könige allein, sondern eben auch ihre Armeen, die werden alle zusammen gegen Christus kämpfen wollen. Die haben sich jetzt mit den Königen des Ostens vereinigt, um zusammen jetzt gegen den gemeinsamen Feind Christus vorzugehen. Warum würden die das tun? Nun, die denken vielleicht, dass das der Antichrist ist, der falsche Messias, vielleicht eine Invasion aus dem All. Was immer diese Dämonengeister, die ja verführen werden, diese Menschen, was immer die glauben werden. In jedem Fall wird es dazu kommen, dass die versuchen wollen, gegen Christus zu kämpfen, weil sie Christus in keinster Weise akzeptieren, anerkennen. Kann ich verstehen, dass er der wahre Messias ist, derjenige, der von uns fordert, den Sabbat zu halten, die heiligen Festtage zu halten. Kein Weihnachten zu halten, nicht zu töten im Krieg, keine Abtreibung, keine Unzucht, keine Ehebruch und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die heute so als selbstverständlich angenommen werden. Nee, das geht doch gar nicht, dass man das so halten muss. Das ist bestimmt ein falscher Prophet irgendwo, das ist der Antichrist oder wie immer. Die Menschen das so sehen werden. Verführt von Satan. Aber wie ich sagte, auch das babylonische System wird dann zerstört werden. Und das möchte ich kurz noch mit ihnen besprechen. Und das babylonische System ist ja auch personifiziert, sagen wir mal, durch die Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist, Rom. Rom wird dann auch ihren Untergang finden. In Offenbarung Kapitel 17. Offenbarung 17. Da heißt es zunächst einmal in Vers 9, hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört, die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Diese Frau, eine religiöse Macht, die sitzt auf 7 Bergen, aber es kann auch mit 7 Hügeln übersetzt werden. Und es sind auch sieben Könige gleichzeitig, es sind nämlich die letzten sieben Auferstehungen des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Aber diese Frau, die sitzt hier auf dem Babylon, das auf sieben Hügeln erbaut ist, und an anderen Stellen heißt es hier, wenn Sie die ganze Passage hier in Offenbarung 17 und 18 durchlesen, dass dieses Babylon auch die Stadt ist. Eine Stadt. Also eine Stadt auf sieben Hügeln erbaut. Wir wissen alle, sollten alle wissen, wer damit gemeint ist. Vers 18 in Offenbarung 17. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Und diese Frau wird auch Babylon genannt. Aber dann lesen wir, was damit geschieht. Mit diesem System und auch mit der Stadt selbst. Offenbarung 18 und Vers 8. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie, die Stadt Babylon, verbrannt. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Vers 17. Da lesen wir. In einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Also es wird sehr schnell geschehen, in einer Stunde. Wir hatten ja auch gelesen, dass die Tiere oder vielmehr die Könige, die ihre Macht dem Tier geben werden, für eine Stunde herrschen werden. Also eine sehr kurze Zeit. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass diese eine Stunde identisch ist mit dieser Stunde hier im Buche der Offenbarung 17 und 18, wenn es um Babylon geht. Die Tiere oder vielmehr die Könige, die mit dem Tier herrschen werden, sind ja auch selbst Tiere, sagen wir mal, die werden so ungefähr 3,5 Jahre herrschen, so während der Zeit der großen Trübsal, vielleicht ein wenig kürzer. Aber hier geht es tatsächlich um eine sehr kurze, noch kürzere Zeit. Und diese noch kürzere Zeit, wenn es um die Vernichtung Babylons geht, findet sich beschrieben in Jesaja Kapitel 47. Jesaja 47, Vers 9. Aber wenn die Bibel von einer Stunde spricht, kann man davon ausgehen, dass es eine sehr kurze Zeit ist. Und 3,5 Jahre ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Und natürlich 24 Stunden noch kürzer. Jesaja 47 und Vers 9, hier zum Abschluss heute, die letzte Stelle, wo wir Folgendes lesen. Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einen Tag. Und hier wird die Stunde erwähnt, was damit gemeint ist. Ein Tag. Dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der Menge deiner Beschwörungen. Und der Zusammenhang ist hier das Gericht über Babel. Nicht das alttestamentliche Babel, sondern das Babel der Offenbarung. Wenn das alles geschehen wird, und da es alles geschehen wird, und zwar auf sehr schnelle Weise geschehen wird, müssen Sie sich die Frage stellen, wie stehen Sie da in den Augen Gottes? Tun Sie heute Dinge, leben Sie heute in einer Weise, die Gott in keinster Weise wohlgefällig ist? Sie meinen, Sie könnten das ruhig tun und dann haben Sie irgendwann vielleicht doch mal Zeit noch zu bereuen, bevor alles losbricht. Es wird losbrechen, wie wir gelesen haben, wie ein Dieb in der Nacht. Es wird geschehen, man ist total überrascht, es wird plötzlich geschehen, unerwartet. Passen Sie auf, dass Sie nicht auch dieser Tag wie ein Fallstrick übereilt, sondern bemühen Sie sich heute, solange wie heute noch existiert, in den Augen Gottes wohlgefällig zu leben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche, des ewigen Gottes.